Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 327. Und wir sprechen heute über ein Thema, das tatsächlich Daueraktualität hat, über das wir immer wieder sprechen, was wir hier im Hauptstadtstudio oft und allgemein auch als GEAS bezeichnet wird, dem gemeinsamen europäischen Asylsystem und der entsprechenden Reform. Hier im Studio sitze ich, Katharina Hamberger. Ich bin hier zuständig für das Innenministerium und damit auch für das Thema Migration. Und mir gegenüber sitzen
Gudula Geuter. Ich habe 16 Jahre lang dieses Thema Migration im Hauptstadtstudio begleitet und kümmere mich auch um Recht und die Grünen, was hier beides auch mit reinspielt.
Panagiotis Gavrilis sitzt auch noch hier. Ich berichte auch über Migrationsthemen und habe auch in der Vergangenheit über Griechenland, insbesondere an den EU-Außengrenzen von dort berichtet.
Und wir können nicht über das gemeinsame europäische Asylsystem sprechen, wenn wir nicht auch die Brüsseler Ebene mit einbinden. Und deswegen haben wir auch eine Leitung nach Brüssel gelegt in unser Studio. Und dort sitzt
Caroline Born. Hallo, ich schaue mir das Ganze aus EU-Sicht an, aus Brüssel.
Die Reform dieses gemeinsamen europäischen Asylsystems, das ist etwas, das seit wirklich Jahren diskutiert wird. Und ehrlich gesagt, mir geht es so, dass ich nicht wirklich gedacht habe, dass wir da irgendwann mal über ein Ergebnis sprechen werden, sondern dass das in so einer Dauerdiskussionsschleife auf Brüsseler Ebene hängt und sich die Staaten, die ja alle sehr unterschiedliche Punkte einbringen wollen, dass die dann zusammenkommen. Also das hätte ich so nicht gedacht. Tatsächlich ist es soweit gewesen. Dieses Jahr hat man sich zumindest auf der Ebene der Innenminister und Ministerinnen jetzt mal auf eine Reform dieses ganzen Systems geeinigt. Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir zunächst mal Daten und Fakten bereitlegen als Grundlage, und da hat Gudula einen ganzen Papierstapel mitgebracht.
Ja, den ich jetzt nicht vortragen werde. Ich glaube, wichtig ist bei den Zahlen, du hast das gesagt, Katharina, dieses Projekt auf EU-Ebene ist viele Jahre alt mit Vorschlägen der Kommission, die schon ziemlich in die Richtung gingen, was jetzt auch die Innenminister zumindest so in einer ganz groben Richtung sich vorstellen können, gemeinsam umzusetzen. Und dass das aber jetzt geklappt hat, das kann eben auch was mit den Zahlen zu tun haben. Also endgültig in Tüchern ist das ja noch lange nicht, aber dass zumindest es diese Einigung jetzt schon mal gab. Ich habe hier gerade diese Kurve vor mir mit dem riesigen Ausschlag 2015-16, was 2016 für die Antragszahlen in Deutschland eben über die 700.000 hinausging, wo es dann einen ganz krassen Abfall nach unten geht. Und dann gehen die Zahlen langsam wieder hoch. Wir waren im vergangenen Jahr 2022 grob gesagt bei 244.000 Erstantragszahlen. Aber dazu kommen natürlich die Zahlen der Ukrainerinnen vor allem, 80% Frauen, der erwachsenen Frauen, so, die ja nur in einem anderen Rechtsregime in Europa behandelt werden und was aber derzeit über 1 Million Kriegsflüchtlinge sind, die ja normalerweise in dieses selbe Verfahren mit reingekommen wären. Das ist also sicherlich auch der Hintergrund, warum man da in Europa auch auf eine Lösung so sehr gedrungen hat. Mir sind noch zwei Zahlen wichtig, weil ich jetzt auch ja unterschieden habe, weil das einfach rechtlich so ist zwischen Ukrainern und anderen Flüchtlingen. Das betrifft nicht die Berechtigung des Schutzbegehrens notwendig. Wir haben eine Schutzquote von über 50%. Wir haben eine bereinigte Schutzquote. Das heißt, wenn man formale Entscheidungen rausrechnet, die vor allem die Frage Dublin-Verfahren, haben Leute schon anderswo einen Antrag gestellt oder hätten sie stellen müssen, betrifft. Die bereinigte Schutzquote, also der inhaltlichen Entscheidung, ist bei 72% im vergangenen Jahr gewesen. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, weil das sonst oft so einen Drall hat, als müsse man auch inhaltlich unterscheiden.
Und vielleicht ergänze ich noch bei europäischen Zahlen, dann sind wir, glaube ich, auch durch, dass im vergangenen Jahr etwa ein Viertel der in der EU gestellten Asylanträge auf Deutschland und dann gefolgt von Frankreich, Spanien, Österreich und Italien, das nochmal als Überblick. Und die meisten Menschen kamen eben, wenn man die Ukrainerinnen und Ukrainer da rausrechnet, aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und Venezuela, jetzt gesprochen auf die gesamte EU. Das nur als Ergänzung.
Ich glaube, dann haben wir schon mal eine erste Grundlage gelegt für unser Gespräch heute, für unser Redaktionsgespräch. Dieses Paket, das da dahinter steckt, hinter dieser Reform des Asylsystems, das ist ja riesig. Und es gibt natürlich auch noch Punkte, die offen sind. Einer dieser Punkte, und das ist vielleicht so ein kleines Stück ein aktueller Aufhänger auch, ist dieses Thema Krisenverordnung. Also was passiert, wenn Geflüchtete instrumentalisiert werden von anderen Staaten? Das haben wir zum Beispiel gesehen, als Belarus viele Menschen instrumentalisiert hat, über die Grenze geschickt hat und Europa nicht so recht wusste, wie es damit umgehen soll. Das ist ein Punkt, der noch offen ist und diskutiert wird und wo sich die Innenminister und Ministerinnen nach wie vor noch nicht einig sind. Caro, vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Zwischenstand geben, wie der im Moment so aussieht.
Ja, also diese Krisenverordnung, ganz grundsätzlich, die ist ein Baustein dieses ganzen Pakets von, ich glaube, 11 Gesetzestexten insgesamt. Und die ist eben noch sehr umstritten. Es geht, wie du gesagt hast, darum, wenn ein Land an die Grenze seiner Aufnahmekapazitäten kommt, wie kann man dann innerhalb der EU damit umgehen? Weil bisher ist man dann immer in so einen Notfallmodus geraten und hat irgendwie versucht, was zu tun. Und man möchte das jetzt eben stärker formalisieren. Wir haben ja schon das EU-Parlament, das sich schon seine Position dazu überlegt hat. Und die haben auf eine verpflichtende Verteilung der Menschen gesetzt. Das ist unter den Staaten ja immer eigentlich das Umstrittenste, also der Zankapfel überhaupt, Menschen verpflichtend in der EU zu verteilen. Und deswegen läuft die Diskussion bei den Mitgliedstaaten, die jetzt eben gerade noch offen ist, ein bisschen anders. Da geht es darum, dass man zum Beispiel in den Ankunftsländern die Standards senkt, also bei den Unterkünften, oder dass man, und da kommen wir sicher später noch drauf, die Grenzverfahren verlängert von 12 Wochen, dass man das ausdehnt. Aber dagegen gibt es auch Widerstand, zum Beispiel aus Deutschland, dass man eben nicht die Standards auf diese Weise schleifen sollte. Und was Deutschland, unter anderem Deutschland, auch nicht gefällt, ist, dass man die Rücküberstellung in diese überlasteten Ländern, also die Rückführungen innerhalb der EU, zum Beispiel von Deutschland nach Italien, dass man die aussetzen würde im Fall von so einer Krise. Und da kann man sich leider jetzt nicht einigen. Deswegen wird das Ganze nochmal verlegt auf nach der Sommerpause.
Caro, kannst du noch mal kurz erklären, wer hat sich dort nicht einigen können? Also, weil ich lese jetzt nur Überschriften, dass die Gespräche gescheitert sind. Das heißt ja nicht, dass es keine Einigung geben kann.
Genau, man wird da einfach noch weiter verhandeln. Also die Innenminister haben das im spanischen Logroño auf dem informellen Treffen, da versucht man immer Entscheidungen anzustoßen, ein bisschen vorzubereiten, und haben es dann den Botschaftern, also den Vertretern der EU-Staaten hier in Brüssel überlassen. Aber Polen und Ungarn und Tschechien sollen direkt Nein gesagt haben. Das ist immer nur aber das, was von diesen Sitzungen nach außen dringt. Sie sind ja nicht öffentlich. Und unter anderem Deutschland und die Niederlande waren auch nicht ganz einverstanden damit. Also sollen sich enthalten haben bei diesen. Es sind nicht wirklich Abstimmungen, sondern jedes Land sagt seine Meinung. Und da geht dann heraus hervor, wie die Position ist. Aber da gibt es eben noch die Unstimmigkeiten. Und es verzögert so ein bisschen den ganzen Prozess, weil man eigentlich eine Einigung auf alles haben wollte, weil es alles mit allem irgendwie zusammenhängt und man hätte es eben jetzt gerne noch fertig gehabt.
Dann schauen wir doch mal auf das, was tatsächlich schon geeint ist, zumindest zwischen Innenministern und Ministerinnen. Denn diese Krisenverordnung bezieht sich ja auf eben diesen Spezialfall, und dann gibt es ja noch das, was alltäglich sein soll an Europas Grenzen. Das ist, wie gesagt, ein langer Prozess gewesen, bis man so weit gekommen ist. Und dieses Jahr im Sommer dann ist die Einigung irgendwann verkündet worden. Die Innenministerin, interessanterweise, hat schon Anfang ihrer Legislatur gesagt, sie ist ganz positiv gestimmt, dass es so weit kommt. Da dachte ich mir noch, naja, wir werden mal sehen. Aber sie konnte dann tatsächlich, und vielleicht hören wir den O-Ton uns mal an, verkünden dieses Jahr Folgendes.
Weil wir heute ein historisches Ergebnis erreichen konnten, was vielen Jahrzehnte zuvor nicht gelungen ist, nämlich indem wir ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg gebracht haben. Und Deutschland hat dafür gesorgt, dass Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass unbegleitete Minderjährige nicht in Grenzverfahren müssen. Wir haben dafür gesorgt, dass auch an den Grenzverfahren, die ja nur für die Menschen gelten, die eine geringe Schutzquote haben und in die EU kommen, dass dort auch die Menschenrechtsstandards alle eingehalten werden. Wir haben heute viel Schlimmeres verhindert.
Ja, da wollen wir dann mal drauf schauen, ob das so stimmt, was die Innenministerin gesagt hat. Also ist es tatsächlich historisch und vor allem diese Frage der Menschenrechtsstandards, die sie gleich mehrfach betont hat und mit der sie ja auch begründet, warum man aus deutscher Sicht dem Ganzen zugestimmt hat, ob das tatsächlich auch so stimmt. Vielleicht beginnen wir mal damit. Ein großer Punkt, der ja auch schon genannt worden ist, ist dieses Stichwort Grenzverfahren. Vielleicht können wir mal erklären, was tatsächlich dahinter steckt und was das heißt.
Ja, die Idee ist, dass man für Menschen, die aus Ländern kommen, wo zu erwarten ist, dass sie eine geringe Schutzquote innerhalb der EU haben, dass die noch in Grenznähe ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen. Denn die Idee dahinter ist, dass man, wenn sie eine Ablehnung bekommen, dann auch schneller wieder zurückführen könnte. Aber das Problem ist eben, dass man sie in dieser Zeit dann auch an dem Ort ja behalten muss. Also man spricht da immer von haftähnlichen Bedingungen. Also es wird dazu geschlossenen Einrichtungen an den Rändern der EU kommen, um dort diese schnellen Verfahren durchzulaufen. Und da hat Nancy Faeser ja gerade auch schon den Streitpunkt angesprochen.
Also angenommen, ich bin eine Geflüchtete, ich komme aus Syrien und komme an die EU-Außengrenze, komme in Griechenland an, komme in Italien an und dieses neue Asylsystem gilt bereits. Unter welchen Voraussetzungen, du hast die Schutzquote genannt, aber ist es die einzige Voraussetzung, unter der ich sozusagen in ein solches Grenzverfahren komme? Also wo verlaufen die verschiedenen Verfahrensmöglichkeiten?
Ich glaube, das ist insofern schwierig, als es zwei Begriffe gibt, die durcheinander geraten. Das eine ist das Grenzverfahren, das andere ist die Zulässigkeitsprüfung. Und beides hat sehr ähnliche Ergebnisse. Das ist wahrscheinlich das, worauf du raus willst. Das Grenzverfahren ist gedacht für Leute mit einer geringen Schutzquote und das sind tatsächlich von den Hauptherkunftsländern ziemlich wenige. Es ist, glaube ich, von den 10 Hauptherkunftsländern gibt es 3, die unter diese geringere Schutzquote fallen. Da muss man immer die Durchschnitts-EU-Zahlen nehmen. Drunter sind Türkei, Russland und Georgien und wenn man die EU-Quote nimmt, auch noch Ägypten, die unter den EU-Durchschnitt von 20% sind. Was nichts daran ändert, dass das natürlich in jedem Einzelfall so ist, dass wenn Leute sagen, ich bin aber verfolgt, auch wenn die Masse der Bevölkerung vielleicht nicht verfolgt wird, aber ich gehöre eine Gruppe an, in der das eine richtige Prüfung geben muss. Du hast jetzt eben das Beispiel genannt, dass eine Syrerin an die Grenze kommt. Und das ist die Frage der Zulässigkeitsprüfung. Und das war der wahrscheinlich wichtigste Streitpunkt, korrigiere mich, wenn ich mich irre, in diesen Verhandlungen, denn da geht es um die Frage der sicheren Drittstaaten. Großer Unterschied, nicht Herkunftsstaaten, der sicheren Drittstaaten. Das heißt, ein Syrer, eine Syrerin, Iraker, Iraner, all die Staaten, die bei uns eben mit einer sehr hohen Anerkennungsquote auch einhergehen, die Leute müssen ja irgendwie nach Europa kommen. Und Libyen ist ein Staat, der ganz bestimmt nicht zu den sicheren Drittstaaten gehört, aber so ziemlich alle anderen Staaten, durch die man kommen kann, sind sichere Drittstaaten. Und da war jetzt eben in den Verhandlungen die Frage, und das kannst du, Caro, besser nachzeichnen, welche Auswirkungen das haben soll, wenn Menschen durch solche Staaten gekommen sind, weil man eben argumentieren könnte, dann hätten sie ja da einen Antrag stellen können und dann wären sie eben schon vor Verfolgung in ihrem Heimatstaat sicher.
Was dann hieße, dass der Asylantrag gar nicht inhaltlich geprüft wird, sondern gar nicht erst zulässig
ist. Gar nicht erst zulässig ist, wobei klar ist, es muss eine Prüfung im Einzelfall geben. Das geht allerdings aus den Dokumenten so nicht hervor. Und die Frage ist eben, ob das überhaupt vereinbart ist. Und da hat Deutschland zum Beispiel sehr klar gesagt, das möchte man nicht anwenden. Aber es kann jedes einzelne Land entscheiden, ob es das anwenden will. Und soweit ich das verstanden habe, aber das würde sich in der Zukunft erst zeigen, haben alle Mittelmeeranrainer deutlich gemacht, dass sie es anwenden würden. Das heißt also, dass wenn jemand zum Beispiel in Griechenland dann an die Grenze kommt, dann eben gesagt würde, sicherer Drittstaat und dann möglicherweise die Zulässigkeit zu verneinen wäre. Und da, Caro, bring uns nochmal in die Zeit der Verhandlungen zurück, war die eigentliche Frage, was ist das Verbindungskriterium? Wie eng muss die Verbindung zu einem solchen sicheren Drittstaat sein?
Genau, das war, als es dann so langsam auf den Abend zuging, der große umstrittene Begriff Verbindungselement oder Verbindungskriterium. und mit der großen Streitfrage, ab wann hat man denn eine Verbindung zu einem Drittland? Also reicht der reine Transit oder müsste man sich schon mal länger in dem Land aufgehalten haben? Also dass man zum Beispiel schon mal dort gearbeitet hat. Wie eng oder wie weit will man das jetzt fassen? Und du hast es genau richtig gesagt, das kann jetzt eigentlich jeder machen, wie er möchte.
Also es gibt Länder, die dann einfach sagen, wie du gesagt hast, Gudula, wie Italien oder Griechenland, die sagen, du bist einfach nur durchgereist. Das ist uns schon Verbindung genug und damit bist du aus einem sicheren Drittstaat gekommen.
Ich wollte nochmal sagen, das Ganze fußt ja letztendlich, das kann man so sagen, auf dem, ich nenne es mal Modellprojekt Griechenland, das ja seit der EU-Türkei-Vereinbarung von 2016 letztendlich das genau praktiziert. Zum Hintergrund, 2021 hat die griechische Regierung per Ministerialentscheidung entschieden, dass die Türkei pauschal für alle aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Pakistan und Bangladesch als sicherer Drittstaat gilt. Das heißt, was passiert de facto, wenn ein Syrer oder ein Afghan oder jemand aus Somalia über die Türkei nach Griechenland einreist, gibt es dort eben dieses Admissibility-Verfahren. Es wird halt erst geprüft, wäre ein Antrag überhaupt zulässig, woher bist du eingereist? Das heißt, es findet erstmal keine inhaltliche Prüfung, sondern tatsächlich ist entscheidend, von wo ist diese Person eingereist. Und in Griechenland ist es halt eben die Türkei, das sind die meisten Fälle, beziehungsweise fast die ausschließlichen Fälle. Nicht nur, aber das heißt mit anderen Worten, dort, und das ist jetzt schon gängige Praxis, kommen Syrer und Syrerinnen eben in diese Grenzverfahren, die in Griechenland bereits praktiziert werden. Das heißt, dort wird inhaltlich gar nicht geprüft, sondern die Leute sind eigentlich faktisch ausreisepflichtig. Nur das Problem in Anführungsstrichen ist, dass die Türkei eigentlich niemanden aufnimmt de facto. Und das heißt dann eben, dass die Menschen in Griechenland bleiben, dann eben auf den Inseln feststecken.
Und das zeigt zweierlei. Zum einen, dass das, was hier angestrebt wird, wie zumindest Kritiker sagen, griechische Zustände legalisieren soll, dass das, was in Griechenland ja derzeit vielfach im rechtsfreien Raum passiert, einen rechtlichen Rahmen bekommen soll. Und zweitens zeigt es aber auch, dass wir einfach noch nicht wissen, worüber wir reden. Und das zieht sich wahrscheinlich jetzt durch diesen gesamten Podcast, weil es extrem abhängt von der Art der Umsetzung, von der Art, wie die Grenzstaaten, also an den europäischen Außengrenzen, umgehen mit den Möglichkeiten, die der Rahmen ihnen gibt. Und davon ist das eben nur eine Frage. Um dann zu wissen, ob es, wie es die Befürworter sagen, dann eben endlich ein Rahmen ist für das, was derzeit vielfach ungeregelt passiert, oder ob es eine Verbreiterung dieses Wildwuchses ist, den wir derzeit in Griechenland erleben und der dann eben auch noch in allen Grenzstaaten angewendet werden kann und legalisiert ist.
Ich würde schon sagen,
mit der Ergänzung, dass wir erstmal gucken müssen, also nicht nur die EU-Staaten müssen das noch entscheiden, sondern auch die entsprechenden Partnerländer oder Drittländer, mit denen man dann zusammenarbeiten wird. Also daran steht oder hält eigentlich diese ganze Idee des Verbindungskriteriums, ob man das letzten Endes so wird umsetzen können, wie das sich jetzt zum Beispiel Italien momentan vorstellt.
Das ist ja auch einer der großen Knackpunkte dieses ganzen Konzepts, dass es nicht funktioniert, wenn man keine Abkommen mit Drittstaaten schließt. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie definiert man in dem Fall den sicheren Drittstaat? Denn dafür muss es ja auch in irgendeiner Form Kriterien geben. Man kann ja, du hast schon gesagt, Gudula, Libyen als sicheren Drittstaat ist wahrscheinlich total schwierig.
Nein, das wird
also
nicht passieren.
Es wird eben nicht.
Also ich würde nichts ausschließen
wollen. Die Frage ist im Moment, die Grundregel sozusagen ist, ein solcher Staat muss mindestens die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert haben oder zumindest den Standards entsprechen.
Ja,
man spricht,
Unterschied ist.
Genau, man spricht allerdings schon gar nicht mehr von einem ganzen Land, sondern im Gespräch sind ja auch das gewisse Teilgebiete eines Staates, und das ist etwas, was total umstritten ist, genau diesen Standards entsprechen. Also dass man zum Beispiel sagt, man findet in einem Land eine Region, in der eine bestimmte Gruppe nicht verfolgt wird, und dann geht sie halt zurück und dieser Staat muss dann dafür sorgen, dass man dort nicht abgeschoben wird in die unsicheren Regionen. Und das ist, ich weiß nicht, wie das einzuhalten sein soll.
Ich würde gerne noch einen Schritt nochmal zurückgehen, warum wir darüber reden. Es geht also darum, Katharina, du hast das Beispiel der Syrerin genannt, die, ich glaube, in Griechenland an die Grenze kommt. Die kommt dann also in ein solches Verfahren, in dem eben festgestellt wird, es gibt ausreichend Verbindung zu einem sicheren Drittstaat. Und dann ist die Frage, was daraus folgt. Und daraus kann natürlich folgen, es gibt einfach keine Art der Anerkennung Und sie wird trotzdem weiter verteilt, weil sie sonst dauerhaft in einer Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben müsste, was keine Lösung ist. Oder es kann eben auch die Folge sein, dass man sagt, wenn sicherer Drittstaat, dann ist damit notwendig verbunden, dass das Staaten sind, die die Leute auch zurücknehmen. Und da fand ich eine Sache, das ist ein ernstes Thema, sonst wäre es komisch, eine Handreichung des Bundesinnenministeriums, die im Internet steht, wo man schiefe oder schwierige Behauptungen aus Sicht des Innenministeriums auflistet zu diesen ganzen Abkommen oder zu diesen ganzen Vereinbarungen. Und da steht Behauptung, ohne Rücknahmeabkommen funktioniert die Rückführung von den Einrichtungen an der Außengrenze nicht. Richtig ist... Und dann kommt, es gibt schon Rücknahmeübereinkommen und wir arbeiten dran. Das ist jetzt natürlich meine unzulässige Verkürzung der Antwort. Aber das heißt einfach, es stimmt. Wir kommen ohne Rücknahmeübereinkommen nicht weiter. Und damit, wie du sagst, Caro, ist das Ganze erstmal teilweise auch eine theoretische Diskussion.
Eine theoretische Diskussion, ja, aber wenn wir ehrlich sind, wenn man sich die Pläne anschaut und es wird wahrscheinlich jetzt sozusagen, das ist ja jetzt die Grundlage, das ist Beschluss vom 8. Juni, wir brauchen uns nichts vormachen, worauf es hinausläuft. Es werden Zentren entstehen, so wie sie eben auf Lesbos seit Jahren sie existieren. Und das BMI, diese Handreichung, die du gerade erwähnt hast, ich glaube, das steht, ist so eine Art FAQ. Da steht ja auch drin, naja, es sind ja keine Hafteinrichtungen, weil die Leute können ja letztendlich auch zurück in Drittstaaten, was natürlich...
Der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs widerspricht, der sagt, wenn man damit seinen Asylantrag praktisch in die Tonne werfen muss, dann ist das keine zumutbare Option und damit ist das kein Grund gegen den Begriff Inhaftierung, genau.
Eben, aber letztendlich kann ich schon, also sozusagen journalistisch gesprochen, wird es darauf hinauslaufen, dass es einfach geschlossene Zentren werden sein, wo es eben wahnsinnig schwierig sein wird. Das sehen wir in Griechenland. Es werden keine schönen Zentren da sein, so Willkommenszentren, sondern es werden geschlossene Einrichtungen, wo man halt eben 12 Wochen in diesem Verfahren drin ist. Und ich wollte nochmal sagen, weil, Gudula, klär mich auf, weil Faeser sagt, Syrer, und Afghan, ich habe den Ton, also ich habe sie noch im Ohr, das hat sie gesagt, die wären nicht davon betroffen. Aber, und auch in diesem BMI, in dieser Handreichung steht ja auch, dass zum Beispiel in dieses Grenzverfahren Personen kommen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellen oder Personen, die die Behörden getäuscht haben. Und dann kommt die Anerkennungsquote. Das heißt, wenn eine Syrerin ohne Pass ankommt und sagt, ich bin aus Syrien, dann kann der Staat ja sagen, naja, wo ist denn dein Pass? Du hast uns versucht, hier zu täuschen, wie auch immer. Wir sagen, du bist eine Gefahr für die öffentliche, für die nationale Sicherheit. Plumps, ist sie mitten im Grenzverfahren. Also es schließt es nicht aus. Also deswegen ist es eigentlich ja falsch, was Faeser behauptet.
Jein, das ist wieder ein Vertrauen, die Frage des Vertrauens in die anderen EU-Staaten. Und das ist eben das, das hatten wir schon festgestellt, wir werden hier in vielen Punkten nicht sagen können, wie sich das alles wirklich auswirkt, weil davon die ganze Umsetzung der Reform abhängt. Und wenn man sagt, wir vereinbaren, Menschenrechtsstandards werden eingehalten, dann kann man natürlich auch sagen, ja prima, dann haben wir das jetzt endlich mal. Nur andererseits wäre das eigentlich schon immer die Verpflichtung der Staaten gewesen. Und deswegen finde ich sehr relevant, wer das eigentlich überprüft.
Ganz genau.
Und soweit ich das verstanden habe, überprüfen es die Mitgliedstaaten. Und natürlich könnte zum Beispiel die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen. Das hat sie nur im Fall Griechenland zum Beispiel bis heute nicht getan.
Und um das Ganze vielleicht noch ein wenig zu verkomplizieren, wir wissen nicht so genau, wie sich das entwickelt, worüber wir jetzt reden, aber es ist ja im Moment die Rede von 30.000 Plätzen in den Grenzverfahren, die bereitgehalten werden sollen. Darauf haben sich die Länder geeinigt. Das Parlament hat aber gesagt, das war noch im März, sie wollen diese Grenzverfahren freiwillig machen, also dass man nicht die Außengrenzstaaten dazu verpflichtet. Deswegen ist es da nochmal spannend, drauf zu gucken, worauf sich dann am Ende geeinigt wird. Wobei ich im Moment tatsächlich glaube, dass die Staaten ein bisschen am längeren Hebel sitzen, weil sie wissen, das Parlament will die Einigung und ich mir vorstellen könnte, dass sie sich damit durchsetzen.
Da müssen wir vielleicht eh gleich nochmal drüber sprechen, dann wie das, dass du uns das nochmal erklärst, Caro, wie dieser Ablauf ist, also dass die Innenminister, Ministerinnen sich jetzt geeinigt haben, aber dass es ja immer noch das Parlament gibt, das ja auch noch mitreden kann. Aber vielleicht schauen wir nochmal auf die Grenze, weil wir sind ja auch noch nicht durch in diesem ganzen Prozess. Die Verteilung kommt ja auch noch.
Ich würde gerne auf diesen O-Ton, es wird Syrer und Afghanen nicht betreffen, nochmal auf eine andere Weise eingehen, weil wir eben schon gesagt hatten, es gibt dieses andere Zulässigkeitsverfahren. Auch da soll auf irgendeine Weise eine inhaltliche Prüfung stattfinden. Das ist aber auf jeden Fall keine echte Asylprüfung. Und Da gibt es jetzt eben auch in dieser Handreichung des Innenministeriums die Behauptung, es wird Masseninternierungen an den EU-Außengrenzen mit unhaltbaren menschenrechtswidrigen Zuständen geben. Richtig ist, also ich lese vor, richtig ist, Grenzverfahren, die von den Mitgliedstaaten verpflichtend durchgeführt werden müssen, dürfen nur für bestimmte Personengruppen angewendet werden. Und dann kommen eben die von dir genannten Personen. Das ist vorsichtig gesagt missverständlich. Der Satz ist, Grenzverfahren, die von den Mitgliedstaaten verpflichtend durchgeführt werden müssen. Das ist fast schon Leservereinfachung. Das heißt, die Mitgliedstaaten können freiwillig eben auf dieses Prinzip der sicheren Drittstaaten gehen. Verpflichtend ist es deswegen nicht. Danach hatte niemand gefragt. Also das ist etwas, was man eigentlich überlesen würde, wenn man nicht vorher schon so in etwa die Antwort kennen würde. Und das ist etwas, was diese ganze Diskussion vergiftet und echt schwierig macht, dass die ganze Art der Kommunikation nicht nach meinem Empfinden offen und ehrlich stattfindet, dass deswegen auch zum Teil Ängste im Raum stehen, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt sind. Aber dass eben teilweise auch so abwehrend mit Fakten umgegangen wird, dass das echt für welche, die Diskussion ungut ist.
Welche Angst meinst du jetzt? Also Ängste von Menschenrechtsorganisationen?
Das zum Beispiel, ist, okay. Ja. Und es geht ja in dem Fall darum, dass sich, glaube ich, eine, aber da können wir später auch nochmal drüber sprechen, dass sich eine Innenministerin natürlich von der SPD in einer Rechtfertigungshaltung befindet, gegenüber ihrer eigenen Partei, gegenüber Teilen der Ampel und das natürlich dann entsprechend versucht, auch so zu verkaufen. Wenn das ein CSU-Innenminister gewesen wäre, wie wir schon hatten, wäre wahrscheinlich die Tonalität dieses Kompromisses oder wie man den verkauft, nee, ganz andere.
Vielleicht, aber es ist dasselbe Phänomen eben auch bei den Grünen intern in der Art der Kommunikation zumindest gewesen, bis man nicht mehr auskonnte und dazu einen kleinen Parteitag machen musste. Also das ist ein Phänomen, was sich durchzieht durch die Kommunikation.
Wollen wir nochmal auf diese Grenzverfahren, ich glaube, man muss das echt nochmal erklären. Also wir haben diese Zentren dann an der Außengrenze, die dann, das muss man vielleicht auch nochmal klären, ist man dann eingereist oder befindet man sich dann in dieser Fiktion der Nicht-Einreise? Also das ist ja auch noch, ja, ein wichtiger Begriff, ne, mit dem man hier spielt. Also ist man tatsächlich in die EU eingereist oder befindet man sich noch außerhalb? Und dann, glaube ich, müssen wir klären, wie geht es danach eigentlich weiter, wenn man idealerweise nach 12 Wochen, wie es geplant ist, diesen Prozess durchlaufen hat.
Ich würde erstmal was, ja, Caro, wenn dir das recht ist, zur Fiktion der Nicht-Einreise sagen und du sagst, wie es weitergeht. Die Fiktion der Nicht-Einreise ist, wie der Name schon sagt, eine Fiktion. Natürlich sind die Leute eingereist, also wenn sie sich auf europäischem Boden befinden. Das heißt, dass also die für die EU verpflichtenden Grund- und Menschenrechte gelten müssen. Und trotzdem kann man in dem Rahmen dann natürlich eigenes Recht schaffen, das höherrangigen Recht nicht widerspricht. Und das ist das, insofern ist das auch eine Art des Grenzverfahrens an der Grenze dessen, was rechtlich möglich ist. Und zum Teil wird eben so getan, als hieße die Fiktion der Nichteinreise, dass keine rechtlichen Bindungen mehr existieren. Das geht natürlich nicht.
Habe ich übrigens nie verstanden. Also, weil du ja meintest, man ist ja eingereist, aber man schafft sozusagen eine Ausnahme, dass man rechtlich eigentlich als nicht eingereist gilt.
Ja, so, was eben,
wie gesagt, nicht juristisch hochkomplex, ändern. Aber ich meine, du bist doch da. Du bist doch auf der Insel oder am Flughafen.
Aber es gilt nicht alles, was in allen Ländern an allen Gesetzen gilt, sondern man schafft einen eigenen Rechtsrahmen, so wie das ja eben auch beim Flughafenverfahren der Fall ist, was aber nichts daran ändert, dass man das, was in einem Staat oder was in Europa nicht geändert werden kann, auch hier nicht ändern kann. Und das sind eben zum Beispiel die grundlegenden Verbürgungen der Grund- und Menschenrechte.
Und dann schauen wir mal den Schritt weiter. Also wenn Menschen dieses Verfahren an der Grenze durchlaufen haben, das optimalerweise 12 Wochen dauern soll, also wenn es dieses Schnellverfahren ist, wo wir nicht wissen, ob das tatsächlich auch so umsetzbar ist, dann sollen sie ja, wenn sie die Berechtigung haben, in die EU zu kommen, in irgendeiner Form einen Schutzstatus bekommen, dann sollen sie verteilt werden. Oder wie sieht das dann aus, Caro?
Also es wären nicht alle verteilt, das wäre zu viel gewesen der Einigung, sondern man hat sich da jetzt auch auf die Zahl 30.000 geeinigt, die innerhalb der ganzen EU verteilt werden sollen. Ansonsten wird man das Dublin-System nicht antasten. Also die Regel, dass das Ersteinreiseland für den Asylsuchenden zuständig ist. Das ist also ein kleiner Schritt an Verteilung. Und bei dem man auch immer dazu sagen muss, es gibt ja wirklich sehr große Widerstände über so eine Verteilung innerhalb der EU. Deswegen haben die Mitgliedstaaten jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, für Länder, die sagen, wir möchten niemanden aufnehmen, dass die auch statt aufzunehmen, zahlen können, also so eine Ausgleichszahlung.
Vor allem über Ungarn zum Beispiel oder Polen, die sich sehr stark gegen dieses System wehren.
Ich könnte mir das auch bei Tschechien vorstellen. Genau, genau. Das war ja schon mal der Versuch nach 2015, dass man verpflichtend verteilt und die haben sich damit mit Händen und Füßen gewehrt. Ungarn und Polen haben auch gegen den Kompromiss gestimmt. Man braucht sie dafür aber nicht, weil es eine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit ist. Aber sie haben auch schon sehr deutlich angekündigt, dass sie auch die Ausgleichszahlungen, sie bezeichnen es als Strafzahlungen, dass sie auch das nicht leisten wollen. Polen begründet es immer damit, dass sie viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben. Also da sieht man, es ist alles noch nicht ganz geklärt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass man den jetzt gefundenen Kompromiss wieder aufschnürt, weil es eben so schwierig war, den zu bekommen. Und wenn man jetzt wieder an einer Stellschraube dreht und dann würden vielleicht andere Länder sagen, nee, jetzt machen wir nicht mehr mit. Also gerade die Staaten an den Außengrenzen, die eben sagen, nee, wir brauchen jetzt wirklich Verteilung, denn bei uns kommen besonders viele Leute an.
Aber haben die denn so viel davon, wenn nur 30.000 Menschen, also im Verhältnis zu dem, was jetzt die Zahlen hergeben, Menschen, die bei uns Asyl beantragen, die auch Schutz bekommen, wenn die tatsächlich nur diese 30.000 verteilt werden?
Ja, das ist tatsächlich die Frage. Wir haben ja vorhin schon bei der Krisenverordnung kurz darüber gesprochen, dass auch im Rahmen dessen dann nochmal mehr verteilt werden könnte, dass es immer auf freiwilliger Basis noch mehr möglich ist. Aber also du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, wenn man wirklich, und ich sage jetzt mal, ja, es ist nicht viel, was da verteilt wird, dann ist es fraglich, ob man da wirklich Vertrauen wieder in das gemeinsame Asylsystem schafft und dass es nicht wieder so ist, dass Italien zum Beispiel oder Griechenland die Asylsuchenden einfach weiterziehen lässt in andere Länder, weil, es wurde ja vorhin schon angesprochen, gerade in Deutschland ist ein Zielland, wo die Menschen ihren Asylantrag stellen möchten. Also das möchte man auf der einen Seite damit herstellen, aber wenn man jetzt dieses Solidarsystem hat, es braucht eben auch diese Solidarität. Und da würde ich sagen, ist momentan fraglich, ob die da ist und ob dieses ganze System dann überhaupt funktionieren kann.
Wie relevant diese Zahl 30.000 ist, wird ja auch davon abhängen, wie viele der Leute überhaupt erstmal in diesen Einrichtungen landen. Wir müssen nochmal ja dazu sagen, die Einrichtungen sind erstmal nicht nur für diejenigen, die ins Grenzverfahren oder in das Zulässigkeitsverfahren kommen, sondern es sollen ja alle Leute gescreent werden. Das ist etwas, was man jetzt erstmal beobachten muss. Das ist eben auch eine dieser Überraschungen, die da noch drohen können. Ob nicht sehr viele Leute nach wie vor auf einmal in Frankreich oder in Deutschland ankommen werden und sagen werden, ich bin jetzt hier, aber bin irgendwie so eingereist, wie wir das jetzt nicht nachvollziehen können. Dann hätte sich insoweit die Frage der Verteilung erledigt und dann hätte sich aber auch eben dieser ganze Mechanismus zum gewissen Teil erledigt. Das sind also diese Fragen der Tatsachen.
Also Griechenland hat natürlich ein Interesse, dass die Leute verteilt werden, weil das ist die Haltung der Regierung, der aktuellen Regierung, der konservativen Regierung, wo eine ganz klare, harte Linie gegen Geflüchtete gefahren wird, die sagen, ja, je weniger Menschen hier reinkommen, desto besser ist es. Also die werden sich daran beteiligen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil diese Screenings, das ist ja auch etwas, worauf Scholz ja immer gepocht hat, weil ja letztendlich aktuell eben Menschen hier ankommen, wo man nicht weiß, wo sind die eingereist, wie sind die registriert, dass diese Screenings sollen ja auch eben an den Außengrenzen passieren. Und ich bin mir nicht sicher, das kann man, also man kann schon mit der Unterstellung leben, zu sagen, naja, vielleicht wird das Screening bei dem einen oder anderen Fall eben nicht gemacht. Es ist ja durchaus ein denkbares Szenario, dass Leute halt dann, dass bestimmte Staaten nur bestimmte Menschen sozusagen screenen und bei den anderen vielleicht sagen, ja, dann geht halt weiter, weil wir wissen ja, wo ihr hin wollt, ihr wollt ja hier nicht im Land bleiben. Also das kann halt eben auch passieren. Und am Ende, das ist das, was Gudula gesagt hat, wer überprüft das am Ende? Und was gibt es im Zweifelsfall auch für Konsequenzen? Also wenn jetzt rauskommt, dass Griechenland, Italien, Malta, wer auch immer, vielleicht nur 5.000 registriert und dabei ist irgendwie klar, durch die Zahlen kann das nicht sein. Also was bedeutet es dann eben für dieses Skiers? Da bin ich halt auch gespannt, wie da die Umsetzung ist, ob dieses Screening, also das klingt zwar so toll, dass es ein verpflichtendes Screening gibt, dass die Leute halt eben alle dokumentiert werden, die eingereist werden, aber ob das wirklich so pragmatisch umsetzbar ist und gewollt ist.
Wobei man schon dazu sagen muss, das wäre natürlich schon an sich ein Schritt. Also das ist eben auch für die Befürworter ein ganz wesentlicher Punkt, dass an den Außengrenzen die Identität festgestellt werden soll, dass an den Außengrenzen eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden soll, wobei man da auch sagen muss, Sicherheitsüberprüfungen sind in der Vergangenheit sehr unterschiedlich durchgeführt worden. Wenn potenzielle Aufnahmestaaten für die Verteilung verzögern wollen, dann können sie das auch tun und können noch mal ein paar Wochen lang sagen, das ist mir noch nicht sicher genug, wer diese Person wirklich ist und die Sicherheitsüberprüfung dauert. Aber das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt, dass auch Europa weiß, wer eigentlich auf diesen Kontinent kommt. Die Vereinten Nationen haben sich wohl auch deswegen auch für ein solches Verfahren ausgesprochen. Die Frage ist halt immer die der Umsetzung und ob das so funktioniert.
Jetzt hat die Innenministerin ja von einer historischen Einigung gesprochen. Das suggeriert ja eigentlich, dass wir hier wirklich eine Zeitenwende, um diesen Begriff einmal zu strapazieren, erleben und dass sich das jetzt alles ändern wird und plötzlich alles gut wird. Und die ganzen offenen Fragen, die wir jetzt aufgezählt haben, und diese Menschenrechtsfrage ist ja, die du ja so angeschnitten hast, Gudulay, auch nochmal eine sehr große. Also wie sehr werden Menschenrechte kontrolliert, wie sehr wird hingeguckt? Wir erleben ja ständig das bei Missachtung von Menschenrechten, bei Grenzüberschreitungen, rechtlichen Grenzüberschreitungen zwar gesagt wird, wie schlimm das alles ist, aber am Ende keine Konsequenzen folgen. Also wir haben das erlebt bei dem schlimmen Unglück vor der griechischen Küste, bei dem 700 Menschen ums Leben gekommen sind. Und wir werden das ja auch immer wieder erleben. Und wir werden auch Pushbacks erleben. Und die Frage wird eben auch sein, wie sehen diese Grenzzentren dann auch aus und wie sehr werden da die Menschenrechte eingehalten? Also können wir insgesamt von einem wirklich historischen Wurf reden? Und wird das für die Menschenrechte tatsächlich dann ein Fortschritt sein oder nicht?
Wie gesagt, müssten wir dann angucken. Das hängt extrem von der Umsetzung ab. Das, was du ansprichst, die Frage der Menschenrechte und der Umsetzung, dafür ist zum Beispiel auch ganz wesentlich der Rechtsschutz. Weil der nicht nur im Einzelfall wirkt, sondern eben auch für das Funktionieren des Systems wichtig ist, damit eben klargestellt ist, dass eingehalten wird. Wie sich das entwickeln würde, kann man auch noch nicht sagen. Zum einen, weil Rechtsschutz zum Teil eingeschränkt ist. Zum anderen aber auch, weil eben in der Realität zum Beispiel in Griechenland sich gezeigt hat, dass auf irgendwelchen Inseln, wo es vielleicht Touristen, aber nicht viele Sammlungen von Rechtsanwälten gibt, es in der Praxis einfach sehr schwierig ist, solchen Rechtsschutz zu bekommen. Das ist alles wirklich eine Frage der Umsetzung, wobei sich für mich halt immer wieder die Frage stellt, wenn man nicht mehr Sicherungen einbaut, als das bisher der Fall ist, wenn bisher die Kommission nicht deutlich gemacht hat, dass sie gewillt ist, rechtliche Standards durchzusetzen, zum Beispiel indem sie Vertragsverletzungsverfahren anstrengt. Da geht es ja nicht nur um Griechenland. Es geht zum Beispiel auch darum, dass im Baltikum teilweise gesetzlich legitimiert systematisch Pushbacks stattfinden. Das ist ja jetzt nicht nur, wir reden immer über Griechenland, weil das die großen Zahlen noch sind. Aber solange das nicht gewährleistet wird, ist mir einfach noch unklar, wo die Hoffnungen herkommen, dass das jetzt menschenrechtlich besser funktionieren sollte. Aber theoretisch, also die Bekundungen gehen natürlich in die Richtung.
Die Bekundungen reichen mir nicht. Ich finde es nur, was mich wirklich stört bei dieser ganzen Debatte ist, und das ist auch das, wie es auch die Bundesregierung verkauft, aber auch die EU-Kommission, ist, dass, naja, wir achten dann auf die Menschenrechte und es gelten dann einheitliche Regeln. Und dann frage ich mich, naja, es gelten doch jetzt eben auch Regeln. Und niemand, beziehungsweise der sie nicht einhält, muss mit keiner Konsequenz fürchten. Und sozusagen, ich sag's jetzt mal so, kollektiver Rechtsbruch von Staaten, du hast die Pushbacks angesprochen, hat de facto keine rechtliche Konsequenz für die Mitgliedsländer. Und dann frage ich mich, sozusagen auch diese GEAS-Reform, egal wie sie dann am Ende umgesetzt wird, wenn sie denn umgesetzt wird, dass das sozusagen, dass das dann einhergeht mit einer besseren Menschenrechtslage. Wer vor Ort war, weiß, wie die Zustände sind. Die sind katastrophal. Nicht nur die Unterbringung, sondern auch, also wir werden dann auch, wenn es gerade um Familien geht und Kinder, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über die Grenzverfahren, unbegleitete Minderjährige sind zwar nicht im Grenzverfahren, aber Familien mit kleinen Kindern, die kommen, die können in diese Grenzverfahren kommen. Wir haben dann Familien, und das ist ja jetzt auch so, die halt hinter Stacheldrahtzäunen auf einer Schaukel spielen. Das sind die Spielplätze. Wir wissen es, wir sehen es auf Samos, das sind die Zustände, sind nicht menschenrechtswürdig und sie werden auch de facto nicht besser durch diese Reform. Also ich sehe es nicht. Und wenn man sich auch die politische Lage anguckt und inwiefern ja auch reaktionäre Kräfte, zum Teil mit Meloni, wie die sozusagen dieses ganze Vorhaben vorantreiben mit Abkommen mit Tunesien, aber auch ihre Vereinbarung mit Libyen, sehe ich nicht, warum es sozusagen den Menschen, die flüchten und dort ankommen, wo auch immer sie ankommen, es denen wirklich am Ende besser gehen soll und das Ganze gerechter sein soll. Weil de facto, was steckt dahinter? Also wenn man es mal wirklich runterbricht, für mich, ist es ganz klar, der Prozess der vergangenen Jahre es findet eine de facto Abschottung statt und wir wollen nicht, dass Leute kommen. Und wenn, dann nur im Einzelfall und wir versuchen, die möglichst weit von uns fernzuhalten. Ich fände es vielleicht, das klingt ein bisschen zynisch, aber vielleicht sogar ehrlicher, wenn man sich die vergangenen Jahre auch anguckt, was auf den Inseln passiert ist und aber auch wie die italienische oder auch die maltesische Küstenwache auch mit Rettungsaktionen umgeht, dass man sagt, also dieses sozusagen, ja, wir halten uns an Menschenrechtsstandards. Ich finde es mittlerweile, ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören. Ich bin offen dafür, dass sozusagen das Gegenteil bewiesen wird, dass diese GEAS tatsächlich dafür sorgt, dass es geordneter ist oder dass es sozusagen fairer ist, aber ich sehe es nicht.
Ja, was du ansprichst, ist auch, glaube ich, die Kritik derjenigen gewesen, die von Anfang an gesagt haben, wir haben doch ein gemeinsames europäisches Asylsystem, es wird nur immer das Recht gebrochen. Und dann ist die Frage, ob mit so einem neuen System das eben anders sein wird. Da würde ich auch ein Fragezeichen dran setzen, vor allem, weil, glaube ich, in den meisten Ländern Europas nicht wirklich die Frage im Mittelpunkt steht, na, wie steht es denn mit den Menschenrechten für die Geflüchteten, sondern vielmehr, wie können wir die Ankünfte senken? Und das hat man, glaube ich, sehr gut an der Diskussion um die Grenzverfahren gesehen, wo Deutschland ja gesagt hat, wir wollen nicht, dass Familien mit Kindern da reinkommen, dass Deutschland einfach kaum jemanden mehr hatte, der an seiner Seite stand. Also da war vielleicht noch Luxemburg, es wurde auch immer Irland und noch ein Land genannt. Aber ansonsten ist da wirklich die Haltung, wir gucken jetzt auf den Außengrenzschutz, wir schließen möglichst Abkommen mit Drittländern, aber irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass wir die Zahlen runtersenken. Wir haben im nächsten Jahr Europawahlen. Damit will man auf jeden Fall auch eine gewisse Handlungsfähigkeit demonstrieren, dass man es jetzt geschafft hat, sich zu einigen, beziehungsweise sich noch final einigen muss. Aber das ist, glaube ich, durchaus in den Köpfen der Menschen, dass man so ein Thema eigentlich zumachen möchte, also zumindest gesagt hat, haben möchte, wir haben es geschafft, uns bei der Migration zu einigen, was wir jahrelang nicht geschafft haben im Hinblick auf eine Wahl.
Die andere Frage wäre, wäre es tatsächlich in irgendeiner Form was anderes möglich? Also du hast diese Lage angesprochen, dass es viele Länder gibt, die eben sagen, wir wollen möglichst uns abkapseln, wir wollen möglichst zumachen und wir wollen möglichst die Zahlen runterkriegen. Also wenn man an bestehende Systeme wie das Dublin-System zum Beispiel nicht wirklich ran möchte, wenn man nicht komplett alles vom Kopf auf die Füße stellen will, ist das nicht sozusagen das, was man am Ende als den vielleicht besten Minimalkompromiss sehen muss, was jetzt rausgekommen ist?
Also oft wird es so begründet, dass Leute sagen, ja, wir wissen nicht, wie es nach den Wahlen wäre. Also wie dann vielleicht auch die Regierungen in Europa noch weiter nach rechts gerückt sind und dass man dann sagt, okay, wir einigen uns lieber schon mal vorher. Die Argumentation habe ich öfter gehört in der EU, dass man da jetzt eben abräumen wollte, was noch geht, beziehungsweise es muss sich ja erst noch mal geeinigt werden. Also wir haben bis Jahresende noch mal die Frist, bis man sich einigen will.
Und dann erzähl doch aber mal, wie das abläuft.
Ganz genau, das läuft ja unter dem Wort Trilog, das immer so in den Raum gestellt wird, aber wahrscheinlich können sich die wenigsten wirklich vorstellen, wie so ein Trilog tatsächlich aussieht und was am Ende da nochmal rauskommen kann. Vielleicht kannst du das einfach erklären.
Ja, also die EU-Kommission hat ja 2020 einen Vorschlag vorgelegt und danach positionieren sich die beiden anderen Parteien. Also das EU-Parlament hat im März seine Position festgelegt, hat gesagt, was möchte es ändern am Kommissionsvorschlag, wo zum Beispiel nachschärfen. Und jetzt das, was immer unter Asylkompromiss gelaufen ist, das war die Einigung der Mitgliedstaaten. Die haben sich auch eine Position zum Kommissionsvorschlag überlegt. Und sobald diese beiden Positionen festgezurrt sind, geht man in die gemeinsamen Verhandlungen. Also da treffen sich dann Kommissionen, Vertreter von Abgeordneten und von den Mitgliedstaaten. Das wird immer von der jeweiligen Ratspräsidentschaft koordiniert. Das ist im Moment Spanien. Das ist ein höchst intransparenter Prozess für uns Journalisten. Man kriegt es immer so tröpfchenweise mit, was da passiert. Und so viel wie ich gehört habe, finden da im Moment erste Abgleiche statt zwischen den Positionen. Da muss man ja immer mal gucken, wer hat was, wie können wir da zusammenkommen. Und dann ist es eben häufig so, irgendwann heißt es dann, okay, wir haben jetzt eine Einigung. Das ist dann aber auch erst eine vorläufige Einigung. Und das ist in dem Fall wichtig, weil man das Ganze ja noch schaffen möchte, bevor ein neues Parlament gewählt wird. Das Ganze muss dann nämlich immer noch mal von einerseits dem EU-Parlament wirklich formal bestätigt werden und auch die Mitgliedstaaten, also die Minister, müssen noch mal ihr Okay geben für das, worauf sich dann geeinigt wurde.
Und jetzt hattest du schon angedeutet, dass die Kräfteverhältnisse möglicherweise dadurch nicht ganz gleich verteilt sind, dass das Parlament auf jeden Fall eine Einigung haben will. Ich weiß nicht, wollen die Mitgliedstaaten das nicht auch? Also ich frage das auch deshalb, weil ich hatte ja erwähnt, dass die Grünen dann einen kleinen Parteitag zu hatten. Das war dann sozusagen der Kompromiss, auf den man sich geeinigt hat, dass man gesagt hat, gut, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, die Innenminister haben zugestimmt, aber wir setzen große Hoffnungen auf das parlamentarische Verfahren, auf den Trilog und auf die Mitsprache durch das Parlament. Wie viel Macht haben hier die einzelnen Institutionen?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Staaten insofern in einer besseren Position sind, dass sie wirklich sagen, wir haben so gerungen um diesen Kompromiss und wenn wir daran jetzt noch was ändern, fliegt uns das Ding auseinander und dann werden am Ende nicht mehr genug Mitgliedsländer zustimmen. Also dass man wirklich mit so einer Position reingehen kann und ich glaube tatsächlich, dass den Abgeordneten noch stärker an einer Einigung gelegen ist, weil sie sich ja dann im Juni zur Wiederwahl stellen müssen bei den Europawahlen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Staaten tatsächlich in dem Fall, also man kann nicht reingucken, es ist schwierig, aber ich glaube, dass die den Ton dort angeben werden.
Das heißt aber, wenn man das ganze Verfahren, den ganzen Prozess mal sieht, das ist jetzt auch nichts, was übermorgen schon in Kraft tritt und wo dann übermorgen die Ergebnisse zu sehen sein werden, sondern wir werden diesen Podcast nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr nochmal machen, sondern vielleicht in 3 oder 4 Jahren nochmal machen, um zu sehen, was tatsächlich wie umgesetzt worden ist und wie das dann aussieht,
es oder? Ist vor allem nichts, was im nächsten Jahr den Kommunen in irgendeiner Weise helfen wird, wie es ja teilweise in der Diskussion hier auch angetextet wurde, dass diese Frage unmittelbar verknüpft wurde mit der Frage der Belastung der Kommunen.
Wenn wir schon bei den Kommunen sind, ich glaube, wir müssen auch nochmal von der europäischen Ebene auf die deutsche Ebene runtergucken, denn die Innenministerin ist zurückgekommen mit diesem Kompromiss und ja, hat nicht nur für Jubelschreie gesorgt in der eigenen Ampelkoalition auch. Gudula hat das angedeutet mit den Grünen.
Ja, das hatte ich ja im Prinzip schon erzählt, dass wir hatten versucht, einen Podcast nach diesem kleinen Parteitag zu machen. Das war logistisch nicht möglich. Jetzt ist der natürlich schon lange her, aber es hat in der SPD und bei den Grünen ja zum Teil ganz erheblichen Widerstand oder Kritik zumindest, Widerstand dann nicht mehr gegeben, aus im Prinzip den Gründen, die wir jetzt schon genannt haben, aus den Sorgen, die wir jetzt schon benannt haben. Und das hatte eben bei den Grünen zu einem erstmal im Ansatz teilweise turbulenten kleinen Parteitag geführt, mit teilweise auch sehr emotionalen Redebeiträgen, die da kamen und mit aber einem bei den Grünen mindestens, seit sie in der Regierung sind, üblichen Verfahren, dass man im Konsens Anträge so weit ändert, wie das eben gerade noch für alle vertretbar ist, sodass man dann auch im Konsens auseinandergeht. Und da war dann eben das Ergebnis, dass man hofft und setzt auf die Umsetzung im Parlament. Dem vorausgegangen war, dass die grüne Führungsspitze gespalten war, und zwar in der Fraktion und in der Partei. Einer der Befürworter dieses Kompromisses war Omid Nuripur, der das so verteidigt hat.
Wir waren uns die ganze Zeit einig, die Situation an den Außengrenzen ist so nicht haltbar. Da gibt es weder Humanität noch Ordnung und deshalb braucht es diese Verhandlungen. Am Ende hätte es aus meiner Sicht dieser Zustimmung auch bedurft und es war ein notwendiger Schritt, dass Deutschland dort zugestimmt hat. Die qualifizierten Mehrheiten, die gab es auch ohne Deutschland bei dieser Angelegenheit.
Das ist eben für die Befürworter, ich glaube auch in Reihen der ja sonst teilweise sehr skeptischen SPD auch ein, und das ist aber vor allem eben für die Grünen auch ein ganz großes Argument, dass man eben eine europafreundliche Partei sein will.
Bei der SPD war das ja auch tatsächlich sehr großes Murren innerhalb der eigenen Reihen, dass man versucht hat, irgendwie möglichst klein zu halten und auch gegen die eigene Innenministerin, weil ich glaube, wenn das in einer großen Koalition gewesen wäre, in der der Innenminister ein Unionsinnenminister gewesen wäre, dann hätte die SPD viel mehr aufbegehrt und hätte das viel stärker kritisiert, glaube ich, als das jetzt tatsächlich passiert ist. Aber das ist dieses Phänomen, only Nixon could go to China, also das man etwas macht, was vielleicht gar nicht in der eigenen Genetik liegt.
Ja, und dazu kommt, dass, glaube ich, man im Moment noch mehr, als das 2015-16 der Fall war, am Anfang, als es eben teilweise auch eine positive Stimmung gab angesichts der Bilder in Syrien, dass man mit dem Thema einfach nicht mehr gewinnen kann. Und deswegen war es zum Teil oder war es extrem nach meinem Eindruck bei den Grünen so und wahrscheinlich auch in anderen Parteien, dass man auch das Thema erstmal nicht hochspielen wollte.
Interessant finde ich ja, dass die Grünen sich einen Begriff hier zu eigen gemacht haben. In dem O-Ton von Omid Nuripur haben wir das gehört. Humanität und Ordnung. Und Humanität und Ordnung, das ist aus der Feder von Horst Seehofer.
Copyright.
Ja, ja, es ist, also das ist... Ja,
hört man auch im Bundestag in den Debatten immer
das
wieder.
Das war eigentlich immer total umstritten und kommt aus der CSU. Und jetzt übernimmt man das so einfach mal nonchalant. Und das vielleicht nochmal auf die Union auch zu sprechen, die das interessanterweise, finde ich, auch gar nicht so hochgespielt haben. Also das ist kritisiert worden. Da gab es heftige Bundestagsdebatten. Und die Union sagt eigentlich, das geht uns nicht weit genug. Und die Innenministerin ist eingeknickt in vielen Punkten. Und man hätte noch viel, viel schärfer diese Einigung formulieren sollen. Aber ich glaube, insgesamt ist es denen gar nicht so unrecht, was da tatsächlich geeint worden ist. Und,
ja, aber trotzdem versuchen Teile der Union, sowohl CSU als auch Teile in der CDU, doch jetzt nochmal eigene Akzente in dieser Asyldiskussion zu setzen.
Ja, das ist ganz interessant, dass wir diesen Vorschlag von Thorsten Frey gehört haben, der sich da mal rausgewagt hat und in diesem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt hat, das individuelle Recht auf Asyl müsse ersetzt werden durch eine Institutsgarantie und der tatsächlich damit das komplette europäische Asylsystem wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt hätte.
Also nicht nur das europäische Asylsystem, sondern auch die Genfer Flüchtlingskonvention.
Genau, also dass man wirklich nur noch über Kontingentlösungen arbeitet. Interessanterweise ist es in der CSU gar nicht so positiv aufgenommen worden. Also man hat das als interessanten Beitrag gesehen, aber Markus Söder wollte sich dem gar nicht so anschließen. Ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen die Angst jetzt in dem Wahlkampf, den man hat, also sowohl in dem bayerischen, aber auch in dem hessischen. Die wählen ja beide am 8. Oktober, dass man mit diesem Thema Asyl gemerkt hat, man kann damit nicht richtig punkten, gerade wenn es um diese europäische Asylpolitik geht, wo man eben sieht, da können wir nicht sofort was lösen, da sind so viele offene Fragen und wir versprechen viel, was wir nicht einhalten am Ende des Tages. Also die CSU geht interessanterweise jetzt auf so eine kleinere Integrationsebene auch und geht auf die Frage, na, was sollen wir, welche Leistungen sollen wir anerkannten oder nicht anerkannten Asylbewerbern noch geben, sagt zum Beispiel, nicht anerkannte Asylbewerber sollen nur noch Sachleistungen bekommen. Solche Vorschläge kommen da jetzt, aber macht das Thema nicht mehr so groß auf und macht das auch anhand dieser GEAS-Debatte nicht mehr so groß auf. Und das ist ganz interessant, wenn wir mal das vergleichen mit früheren Jahren.
Ohne die deutsche Diskussion abschneiden zu wollen, ich weiß nicht, Panayotis, du wolltest, glaube ich...
Ich wollte noch auf die Grünen, weil du, aber willst du einen Punkt machen zur Union? Weil mir ist gerade noch im Ohr geblieben, weil du es so referiert hast, so, hätten wir den Podcast vor einem Monat aufgenommen, dann hätten wir wahrscheinlich erzählt, riesen Trouble in der Partei, einzelne Parteiaustritte, riesen Enttäuschungen bei den Menschen, die sich eben seit Jahren auch in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Und jetzt frage ich mich so, ich meine, das war am 8. Juni, die GEAS, also die InnenministerInnen-Konferenz, also dieses Treffen in Luxemburg war es, glaube ich, genau. Und jetzt denke ich mir, ja, und jetzt ist das Ding durch? Also weil dieser
Verweis von... Nee, das ist, glaube ich, nicht durch.
Weil ich meine, da geht es ja um essentielle Dinge der Grünen, ja? Also sozusagen Klimapolitik auf der einen Seite, aber vor allem Migrationspolitik als das mit eins der Kernthemen. Ich meine, es ist jetzt Sommerpause etwas ruhiger, aber es wird uns ja noch weiterhin beschäftigen. Ich denke mir, okay, und wo ist jetzt dieser ganze
Ja, das ist noch lange nicht durch, glaube ich. Aber ich finde das tatsächlich ein Phänomen bei den Grünen. Es ist, glaube ich, klar so, dass die Klimaschutzfragen für einen großen Teil der Partei im Vordergrund stehen. Aber es ist trotzdem auch so, die Partei hat sich ja wahnsinnig verjüngt, vor allem an Mitgliedschaftsdauer. Es sind ja wahnsinnig viele Leute bei den Grünen erst neu beigetreten. Und davon ist ein großer Teil Klima. Und ein anderer Teil ist aber auch, kommt aus dem in Anführungsstrichen Kampf gegen rechts oder eben auch dieser Positionierung zur Flüchtlingspolitik. Deswegen konnte ich so überhaupt nicht verstehen, warum das auch von Seiten der Grünen, man muss ja dazu sagen, Annalena Baerbock hat ihr okay gegeben zu der Zustimmung Faeser. Das ist also durchaus mit Zustimmung der Grünen passiert, dass man das im Vorfeld so leise gespielt hat. Und das Phänomen bei den Grünen finde ich aber, dass die das immer wieder schaffen, wahnsinnig diszipliniert sowas wegzumoderieren in solchen Veranstaltungen wie diesem kleinen Parteitag, der wirklich zum Teil emotional war. Und wie gesagt, der Kompromiss war auch, wir schauen weiter drauf. Und da bin ich jetzt aber sehr gespannt, wie da weiter drauf geschaut wird, wie intensiv da drauf geschaut wird. Das ist auch ausgemacht, dass nochmal für die letztendliche Bewertung das EU-Parlament, also das heißt die Grünen im EU-Parlament und auch die Basis nochmal mit einbezogen werden soll. Was das dann aber heißt, ist natürlich völlig offen und das Gewicht Deutschlands in der EU wird dadurch auch nicht größer. Was mich nochmal interessieren würde, und mir ist völlig klar, dass eine Antwort nicht möglich ist, zumindest keine umfassende, Caro. Bei uns habe ich eben den Eindruck, dass die Diskussion nicht so laut ist, wie sie angesichts der Wählerbewertung des Themas ja auch. Das ist ja unheimlich wichtig im Moment für Unzufriedenheit, für Wahlentscheidungen und so weiter. Und dafür wiederum finde ich die Diskussion in Deutschland gar nicht so laut. Ob du einen Eindruck hast, wie das derzeit in Europa, in anderen Ländern ist. Es ist klar, wir haben gerade Spanien als ein exponiertes Land zum Beispiel. Aber wir haben auch wahnsinnig viele Länder, von denen wir eigentlich überhaupt nichts hören.
Ja, ich fand es eigentlich ganz spannend, wenn man sich mal überlegt, wer neulich zu Gast in Tunesien war, um diese sogenannte Absichtserklärung abzuschließen. Also da war ja Kommissionschefin von der Leyen, dann war der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte dabei, dessen Regierung gerade über dem Thema Migration auseinandergebrochen ist. Und es war die italienische Ministerpräsidentin Meloni dabei. Also da sieht man, glaube ich, ganz gut, wer im Moment beim Thema Migration innerhalb der EU den Ton angibt. So genau in die Länder reingucken kann ich jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, es hilft, sich das zu vergegenwärtigen, was da gerade passiert. Gerade wenn man vielleicht die deutsche Debatte die ganze Zeit hört, die findet, glaube ich, nicht unbedingt so in anderen Ländern statt. Und klar, Spanien hat man gedacht, dass es vielleicht zu einer Regierungsbeteiligung von Vox kommt. Das ist jetzt nicht so passiert. Man hat natürlich immer Angst vor Frankreich. Bisher war es nie so, aber man weiß es nie.
Vox, muss man dazu sagen, kann man wohl Rechtsextremisten nennen, ne? Also auf jeden Fall Rechtsaußenpartei.
Wir haben Schweden, also ich würde sagen, so sieht es halt eben gerade aus in der EU.
Ja, und ich würde vielleicht noch ergänzen, weil du Tunesien gesagt hast, weil das ist ja letztendlich, wird das ja zentral sein, dann sind wir wieder beim Punkt Drittstaaten und auch Vereinbarung, dass die ja, da gab es ja eine Absichtserklärung, ne? Und dann soll es ja, das ist ja der Deal, die EU-Mitgliedsländer geben Tunesien Geld und dann einigt man sich eben bei auf eine bessere Zusammenarbeit bei der Bildung, Wirtschaft und so weiter, aber eben auch bei Migration. Das heißt, es ist ganz klar, dass der tunesische Präsident Kais Saied, der soll eben Migrantinnen fernhalten und eben von der Ausreise in EU-Gewässer sozusagen hindern. Und das finde ich auch eine interessante Entwicklung, weil vor allem auch, weil wenn wir darüber reden, wer redet da eigentlich? Weil Meloni zum Beispiel, die hatte auch noch eine Konferenz zuletzt gehalten in Rom und da waren auch Tunesien, die Türkei, Libyen, Algerien und die Vereinigten Arabischen Emirate und die EU und der IWF Und dann fragt man sich dann auch zum Beispiel, also ich glaube, Charles Michel war da, aber zum Beispiel auch konkret auch von der deutschen Bundesregierung, glaube ich, war niemand da. Also wie sozusagen Meloni eigenhändig gerade auch versucht, auch mit der EU, das finde ich halt interessant, weil Meloni ja, als das kann man sie, glaube ich, auch so bezeichnen, als Postfaschistin letztendlich bei diesen Migrationsthemen gerade, so würde ich es deuten, halt den Hut aufhat. Und da bin ich halt gespannt, wie sich auch Deutschland dazu positioniert, dass da Italien sozusagen ausschert, ob das eben quittiert wird, ob man das ja besorgt zuschaut oder ob man da eben im Zweifelsfall ja das eben unterstützt.
Wobei man auch sagen kann, das ist jetzt nicht das, was du meintest, aber auch das spielt sicherlich eine Rolle, dass ja alle EU-Staaten das Recht haben und gut beraten sind, wenn sie auch bilaterale Abkommen schließen.
Was Deutschland ja auch macht. Parallel zu den EU-Abkommen haben wir ja mittlerweile einen eigenen Beauftragten, der diesen Job übernimmt, mit Joachim Stamp, einem FDP-Politiker, der mittlerweile in der Weltgeschichte unterwegs ist und genau solche Abkommen eben auch bilateral verhandelt für Deutschland.
Das war jetzt nicht, was du meintest. Ich fand das nur nochmal wichtig, dass wir dieses Element einfach auch nochmal erwähnen, dass das natürlich auch deutsche Bemühungen um bilaterale Abkommen auch eine Rolle spielen.
Das stimmt. Ich wollte nur erwähnen, dass sozusagen da gibt's Verhandlungen und Meloni verhandelt auch mit Libyen und auch mit Tunesien. Das sind keineswegs irgendwelche lupenreinen Demokratien, wo es eben Vorwürfe gibt, dass tunesische Behörden eben Menschen in der Wüste aussetzen. Also da muss man sich einfach vergegenwärtigen, an welchem Punkt wir angelangt sind und mit wem wir hier eigentlich verhandeln. Deswegen bin ich auch, du hast Stamp angesprochen, wirklich gespannt, was das da für Partnerschaften gibt, Abkommen, wie auch immer. Also am Ende wird sich das eben in der konkreten Ausgestaltung zeigen. Aber das war mir tatsächlich nochmal wichtig zu sagen, was da gerade der Stand ist.
Mit Libyen verhandelt er nicht.
Nein, mit Libyen verhandelt er nicht, aber Italien verhandelt mit Libyen. Und das kann ja auch aus einer deutschen Perspektive ja durchaus Sinn machen. Man muss ja nicht verhandeln, aber man kann ja verhandeln lassen.
Und Innenministerin Faeser, also sie war ja neulich auch in Tunesien zusammen mit dem französischen Minister. Mich würde tatsächlich an euch die Frage interessieren, ob ihr da gute Einblicke habt. Was kann Deutschland da bieten? Weil man hier auch oft die Einschätzung hört, eigentlich sind es die nationalen Abkommen und gar nicht unbedingt das, was die EU jetzt verhandelt, weil die Länder aus der EU müssen den Partnerländern ja irgendwas bieten können, also Visaerleichterungen und so weiter. Und das kann die EU ja gar nicht. Das muss ja eigentlich national passieren.
Also das würde ich, glaube ich, auch so sehen, dass diese bilateralen Abkommen schon auch nochmal wichtig sind und dass die Länder jeweils ja Unterschiedliches zu bieten haben. Der Stamp ist ja nicht nur in Bezug auf Geflüchtete unterwegs, sondern da geht es ja dann auch um die Frage Fachkräfte. Also das läuft dann ja sozusagen parallel. Was da genau verhandelt wird, da muss man sagen, ist die Bundesregierung hält sich insgesamt sehr bedeckt. Also man lässt sich da sehr wenig in die Karten gucken. Aber es ist schon klar, dass immer mitschwingt sozusagen, was können wir diesen Ländern anbieten jenseits von Geld? Also welche Art von Arbeitsmigrationsmöglichkeiten, Visaerleichterungen und sowas. Und das spielt dann natürlich eine Rolle und das muss jedes Land für sich dann entscheiden und mit einbringen. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir sehr viel.
Was ein Ritt, oder?
Also sehr viel zu sprechen. Das Thema ist riesig. Ich glaube, wir hätten noch 3 Stunden draus machen können. Und wir werden, glaube ich, noch sehr viel zu besprechen haben, wenn wir es mal wieder aufmachen und mal draufschauen, was aus diesen ganzen Kompromissen und Verhandlungen geworden ist. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören.
Und die Geduld.
Die Geduld, genau. Und nehmen Rückmeldungen, Fragen, Anregungen wie immer gerne entgegen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de und auch gerne als Sprachnachricht oder Nachricht an unsere WhatsApp-Nummer 0160 91 30 7007. Und damit sagen wir Dankeschön und Tschüss.
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 Tschüss.